Mein Name ist Dr. Heiner Friesacher. Ich bin Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler von Haus aus und arbeite als freier Hochschuldozent an mehreren Universitäten und Fachhochschulen und mit einer halben Stelle in einem Unternehmensverbund. Und wir betreiben Einrichtungen der stationären Altenpflege und der häuslichen Pflege.
Wie ist das eigentlich aus Ihrer Sicht? Kann man das so pauschal beantworten, ob Roboter überhaupt nützlich sein können oder nicht?
Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil was sind Roboter? Also wie weit fassen Sie diesen Begriff? Wenn man vom Alltagsverständnis ausgeht, stellt man sich eine menschenähnliche Maschine vor, die ähnliche Funktionen ausführt und dann sozusagen als Menschersatz ja in der Altenpflege unterstützt, lagert, wäscht, Essen anreicht. Das wäre für mich als Pflegewissenschaftler erstmal eine ja, kleine Horrorvorstellung. Es käme darauf an, wie man den Einsatz sozusagen menschlich angeleitet gestalten kann, um hier keine Ersatzleistung von Technik für menschliche Zuwendung sozusagen zu realisieren. Da sehe ich auch eine der großen Gefahren dieses Einsatzes. An und für sich ist die Technik erstmal nicht per se schlecht und wir kennen das aus der Behindertenarbeit. Es gibt viele gute technische Unterstützungssysteme. Ich denke mal nur an elektronische Rollstühle, an entsprechende Hebe- und Tragevorrichtungen, an elektronische Lifter, an küchenangepasste Gerätschaften. Das ist schon eine extreme Erleichterung. Aber es setzt eben voraus, dass man gut überlegt, wo Technikeinsatz sinnvoll in das lebensweltliche Konzept der ja, Klienten, Patienten, Nutzer eingebracht werden kann.
Diese Techniken, die Sie eben angesprochen haben, mit denen man heute schon mit Behinderten arbeitet, der Schritt, dass die zum Roboter werden, ist ja eigentlich nur, dass sie dann auch selbstständig agieren.
Ja, und da machen wir natürlich einen qualitativen Sprung, weil jedes selbstständig agierende System folgt einer eigenen Logik. Und die Maschinenlogik ist nicht zwingend kompatibel mit der Logik, die menschliche Handlungen beinhalten. Das heißt, hier stoßen unter Umständen zwei Handlungslogiken aufeinander. Und in der Regel ist es so, dass der Mensch sich den Maschinenrhythmen anpasst. Jetzt gibt es mittlerweile Entwicklungen intelligente Systeme. Das kennen wir auch vom Intensivpflege- und intensivmedizinischen Bereich, wo Beatmungsgeräte von ihrem Beatmungsmodus angepasst werden. Das wäre auch bei diesen Assist-Systemen denkbar. Aber es bleibt natürlich diese Spannung zwischen einer technisch gesteuerten, in der Regel linear, seriell geschalteten Handlungsweise und dem, was ja menschlich, spontan, nicht planbar häufig passiert. Und da kollidiert es an vielen Stellen häufig.
Trauen Sie den Wissenschaftlern nicht zu, dass sie das hinkriegen, die Technik so zu gestalten, dass sie menschenfreundlich ist?
Ja, das traue ich Ihnen erstmal nicht zu, weil ich glaube, dass ein großer Teil der Wissenschaftler, die an diesen Systemen arbeiten, gar nicht aus dem Bereich kommen, der sich mit Hilfeleistungen in asymmetrischen Beziehungskonstellationen beschäftigt. Also wenn ich zu Kongressen fahre, besteht die Hälfte der Teilnehmer aus Experten aus technischen Wissenschaften, aus Computerbereichen, aus EDV-Bereichen. Und es ist ein relativ kleiner Teil, der zum Beispiel aus der Sozialwissenschaft kommt, der aus der Pflegewissenschaft kommt. Und es wird eigentlich wenig kritisch diskutiert. Das heißt, dahinter steckt, glaube ich, auch ein großes Interesse einer Industrie, die natürlich dahinter geschaltet ist, weil es einen riesigen Markt birgt. Der Pflegemarkt wird gerade entdeckt und ich glaube, da hat die Technikentwicklung noch ein riesiges Feld zu bestellen.
Haben Sie den Verdacht, dass die Wissenschaftler und Ingenieure so ins Blaue hinein entwickeln und entwickeln, weil sie entwickeln können und gar nicht nach dem Bedarf gucken? Oder gucken die gerade sehr genau auf den Markt und entwickeln genau dafür? Wie eng sind die eigentlich an der Pflege dran, Ihrem Eindruck nach?
Ja, natürlich gibt es auch mittlerweile Forschungsverbünde. Auch in Deutschland gibt es die ersten, wo pflegewissenschaftliche Expertise mit eingebunden wird. Das ist aber noch relativ selten, dass die Perspektive der Betroffenen bei der Technikentwicklung, also schon bei der sozusagen Fragestellung und bei der Konzeption mit einbezogen wird, ist eine relativ neue Entwicklung. Das heißt, wir werden häufig erst konfrontiert mit Produkten, die probiert werden in Modellprojekten oder Ähnlichem und sozusagen schon formvollendet von Ingenieuren in die Praxis gebracht werden. Also von daher glaube ich, dass es absolut notwendig ist, Betroffenenperspektive und die Perspektive der Wissenschaft einzubeziehen, die unmittelbar im Hilfeleistungssektor tätig ist. Und da sehe ich immer noch ordentlichen Nachholbedarf.
Was denken Sie, woran das liegt? Interessiert die Ingenieure das unter Umständen gar nicht, wo ihr Produkt eingesetzt wird? Wollen die einfach nur testen, wie weit sie kommen, was sie können?
Das würde ich den Ingenieuren gar nicht mal unterstellen. Ich glaube, natürlich spielt der Forschereifer, Forscherdrang eine große Rolle und natürlich auch das, was medial sozusagen platziert wird. Und wir haben zurzeit einen großen Bedarf an, ja, Unterstützungssystemen für Menschen, die immer älter werden, für eine Gesellschaft, wo deutlich wird, dass es zu wenig professionell und zu wenig Laienpflegende gibt. Das ist sicherlich das eine Problem. Und das andere muss ich meiner eigenen Berufsgruppe vorwerfen. Die Pflege hat es bisher versäumt, in den Technikdiskurs mit einzusteigen, weil, glaube ich, hier ein großer Vorbehalt besteht, weil man Pflege auch selten mit technischen Innovationen assoziiert, sondern Pflege eher noch abbucht unter, das ist eine rein helfende Tätigkeit, die ausschließlich sozialwissenschaftlich, vielleicht wissenschaftlich fundiert werden muss, aber nicht zwingend technologisch. Also ich denke, da gibt es von beiden Seiten sicherlich Versäumnisse. Ja.
Wie geht das denn zusammen, wenn die Menschen aus der Pflegebranche einerseits sagen, die Technik interessiert uns gar nicht so sehr und auf der anderen Seite, wie Sie eben sagten, auf Kongressen relativ unkritisch daran gehen und das toll finden?
Weil es natürlich verschiedene Ebenen des Technikeinsatzes gibt. Also wenn man Technik in der Pflege sich betrachtet, dann gibt es zum Beispiel Dokumentationssysteme, elektronisch basierte Patientenakten. Da wird durchaus sehr viel Offenheit an den Tag gelegt, weil man sich davon Arbeitserleichterung, Arbeitsersparnis, weniger Schreibarbeit, weniger Bürokratie erhofft. Und bei den Hilfsmitteln in der Pflege ist es sehr differenziert. Es gibt sicherlich einige, die pflegerische Arbeiten erleichtern. Und bei anderen Systemen ist man sich, glaube ich, in der Pflege noch überhaupt nicht im Klaren, wie sehr es auch das Feld des pflegerischen Handelns umgestalten wird, inwieweit es auch Wahrnehmungen pflegerischer Handlungen, Entscheidungsprozesse verändert. Und ich denke, das wird ein zukünftiger Forschungsbedarf sein, genauso wie Technikkompetenz als Teil dessen, was in den Aus-, Fort- und Weiterbildungen und im Studium auch gelehrt werden muss. Das sind noch Felder, die es ja zu entdecken gibt.
Was meinen Sie denn damit für Systeme, die solche Einflüsse haben würden?
Ja, zum Beispiel gibt es mittlerweile unterstützende Systeme in der Wohnung, wenn jemand also demenziell erkrankt wird, am Beginn seiner Erkrankung steht und zum Beispiel alleine im häuslichen Milieu leben möchte. Da haben wir natürlich immer das Problem, auch gesellschaftlich zu sehen, wie lange kann man es verantworten, jemanden in der Wohnung allein leben zu lassen, der unter Umständen sich selber oder auch seiner Umwelt Gefahren aussetzt? Ich sage mal einfaches Beispiel, den Herd anlässt oder nicht merkt, dass irgendwie im Kühlschrank nicht mehr genügend zu essen ist oder ähnliches. Und dann gibt es natürlich mittlerweile elektronische Systeme, die hier eine komplette, ja ich sag mal, Überwachung ermöglichen, wo zum Beispiel von einer Zentrale aus ja diese Daten abgefragt werden können, wo man genau Bewegungsmuster nachvollziehen kann, wie sich jemand in seinen vier Wänden bewegt, wo er sich gerade befindet. Und diese Menge an Daten kann man jetzt als nützlich interpretieren und sagen, das ist eine hilfreiche Erweiterung der Möglichkeiten. Dadurch können die Leute länger in ihrer häuslichen Umgebung bleiben. Wir können es aber auch so interpretieren, dass damit natürlich eine enorme, ja, Datenflut, Datensammelflut ermöglicht wird, die natürlich auch zu Missbrauch führen kann. Die Daten mögen wem auch immer zugänglich sein. Wir überwachen die Menschen. Es gibt sozusagen Big Brother als Großversuch. Und bei der Zunahme an, ja, ich denke mal, älteren Menschen, demenziell erkrankten Menschen, kann da natürlich noch einiges auf uns zukommen.
Ja, das ist ja auch genau ein Szenario der Roboterentwickler. Also das sind Aufgaben, die Roboter, die Service-Roboter übernehmen sollen. Die sollen nicht nur das Glas Wasser aus der Küche holen, sondern in der Küche dann auch nachgucken, ob der Herd an ist oder irgendwelche Vitalfunktionen überprüfen und messen und Blutdruck messen oder ähnliches. Ja, und die Argumentation der Ingenieure ist, dadurch können Personen länger in ihrem gewohnten Umfeld und zu Hause bleiben. Und das klingt doch erstmal sehr positiv. Und wenn dabei Daten anfallen, ja, dann ist das eben so. Aber der Komfortgewinn scheint doch sehr hoch zu sein.
Das mag vordergründig erstmal auf der Hand liegen. Frage ist natürlich, wünschen sich die Menschen sozusagen diese Assist-Systeme in der Form oder wünschen sie sich vielleicht einfach auch mehr menschliche Zuwendung, mehr Möglichkeiten in Gemeinschaft zu leben, vielleicht auch einfach mehr menschliches Unterstützungssystem, was sich nicht ausschließen muss. Ich denke, es ist eine durchaus sinnvolle Entwicklung auch im Technikbereich da. Die Frage ist nur, ersetzt sie das, was wir sozusagen durch den Pflegenotstand im Moment nicht auffangen können? Dann sehe ich da durchaus eine Entwicklung, die ich als Pflegewissenschaftler nicht unbedingt gutheißen kann. Und da kommt es in Zukunft drauf an, inwieweit wir sinnvoll und intelligente Lösungen technischer Art mit menschlicher Zuwendung und entsprechender ja auch menschlicher Expertise unterstützen und koppeln können. Dann bin ich sozusagen gerne dabei, auch zu sagen, ja, wir nutzen natürlich technische Innovationen.
Würden Sie im Zweifelsfall den Service-Roboter wollen, der Sie irgendwann mal pflegt, oder lieber dann in eine Ihre gewohnte Umgebung verlassen, Ihre häusliche Umgebung verlassen und in ein Pflegeheim gehen?
Also weder noch. Ich möchte nicht von einem Service-Roboter gepflegt werden. Da könnte ich mir bessere Alternativen vorstellen. Ich möchte natürlich auch nicht in einem klassischen Pflegeheim heutiger Machart sozusagen einmal meinen Lebensabend verbringen. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich mit den meisten anderen Menschen einig. Aber dazwischen gibt es viele Zwischenstufen. Und wenn wir uns die Wohnformen, die es mittlerweile gibt, angucken, Alterswohngemeinschaften, Pflegehotels, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Tagespflegeversorgungsmöglichkeiten, ich glaube, da gibt es eine Menge Chancen, einfach auch menschliches Potenzial zu nutzen und dann Unterstützungssysteme, die vielleicht dieses Zusammenleben noch an der einen oder anderen Stelle ja erleichtern können.
Sie haben eben ganz am Anfang das Wort Horrorvision in den Mund genommen. An welchem Punkt würde das denn für Sie zur Horrorvision werden?
Also eine Horrorvision wäre für mich zum einen, wenn es hier eine totale Überwachung, eine Datenflut gäbe, die sozusagen irgendwo zentral gesammelt wird und irgendjemand wüsste, wie ich zu jeder Tages- und Nachtzeit mich gerade fühle, wo ich mich gerade befinde, ob ich gerade den Kühlschrank öffne, ob ich schlafe oder sonst irgendetwas mache. Das wäre für mich ein Horrorszenario und auch dieses Szenario, dass wir immer mehr vereinzelte Menschen dann in ihren Wohnungen leben haben, die dann vielleicht an ihrer gewohnten Stelle bleiben, aber trotzdem vereinsamen in ihren schönen Häusern, Apartments, Einzelzimmern. Das wäre für mich eine Horrorvision, die auch nicht erstrebenswert wäre.
Wir haben jetzt über Service-Roboter gesprochen. Es gibt noch zwei andere Kategorien von Pflegerobotern und eine sind die Pflegeroboter an sich, die dann tatsächlich auch Menschen hochheben sollen, aus dem Bett in einen Stuhl heben sollen beispielsweise. Die gibt es noch nicht, aber das wäre ja auch eine denkbare Entwicklung und ja, die schreitet ja auch voran. Und sowas ist ja dann tatsächlich auch zur Unterstützung und Entlastung des Pflegepersonals da. Das erscheint auch wieder sinnvoll, wenn man sich das von Ingenieuren erklären lässt.
Ja, aus Ingenieurssicht erscheint das sinnvoll. Andererseits wissen wir, dass Bewegen, Transferieren von Personen natürlich mehr ist als einfach nur Lagern. Lagern im physikalischen Sinne ist Ortsveränderung eines Körpers in der Zeit von A nach B. Rein physikalisches Verständnis, so würde ein Ingenieur das wahrscheinlich sehen. Und wenn ich das leichter gestalten kann, ist das eine Entlastung der Pflege. Andererseits, wenn ich Lagern in Form von Bewegen verstehe, dann habe ich hier eine zwischenmenschliche Komponente. Das heißt, ich habe hier eine nicht nur körperliche Tätigkeit, sondern es ist ein Leibverständnis. Und der Begriff des Leibes drückt etwas wesentlich Umfassenderes aus. Hier spielt Wahrnehmung, hier spielen die verschiedenen Sinne eine Rolle, hier spielt das eine Rolle, was das Zwischenmenschliche ausmacht. Und da kann ich ein technisches System sozusagen nicht als Ersatz dafür nehmen. Das würde mir ein wenig zu kurz greifen.
Die Roboter bekommen ja immer mehr Sensoren und können immer mehr empfinden. Also Sie spüren den Druck der Person an ihren Gliedmaßen sozusagen. Wenn man das mal weiterdenkt, vielleicht kann es dann einerseits, also irgendwann doch den Roboter geben, der sie zufriedenstellen würde.
Also da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das, was Menschlichkeit ausmacht, lässt sich nicht elektronisch technisch fassen, auch nicht mit den ausgefeiltesten Systemen. So wie mich wahrscheinlich im sexuellen Bereich eine super ausgestattete Puppe in der Form einer hübschen, schönen Frau wahrscheinlich nicht in gleicher Weise befriedigen würde wie meine Originalfrau zu Hause, würde ich, glaube ich, auch ähnliche Systeme in der Pflege nicht wirklich als menschlich empfinden. Wenn wir uns betrachten, dass es in Pflege um Unterstützungsleistungen geht, dann betrifft es immer auch eine existenzielle Dimension. Dann betrifft es auch das, was ja Betroffenheit ausmacht, das, was Mitfühlen, das Mitschwingen, das Mitreagieren können auf den anderen ausmacht. Auf einer Ebene, die wir technisch nur ganz, ganz unzureichend abbilden können. Und ich glaube, dass dieses zwischenmenschliche, existenzielle, diese Resonanz, die entsteht, wenn man leiblich interagiert, die lässt sich sozusagen technisch nicht aufholen. Sie lässt sich technisch vielleicht unterstützen, begleiten, da bin ich sofort dabei, aber sie lässt sich nicht ersetzen. Und ich glaube, das muss man als Pflegewissenschaftler auch in die politische Diskussion bringen und auch in die ingenieurswissenschaftliche Debatte.
Es gibt ja heute auch so Lifte, die Personen aus dem Bett heben können und die werden dann eben von Personal bedient. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn der Behinderte, die zu pflegende Person selber einem Roboter sagt, ich möchte jetzt mal aus dem Bett, heb mich mal raus? Das ist ja jetzt erstmal nicht so der Riesenunterschied, oder?
Es kommt jetzt darauf an, ob dieser Roboter alleine agiert oder ob es in diesem Szenario sozusagen eine Person gibt, die das begleitet, unterstützt. Ich käme mir etwas verlassen vor, wenn ich hier nur dieses technische System hätte, was wahrscheinlich super funktioniert, das traue ich den Ingenieuren zu, aber es wäre doch ein bisschen wenig sozusagen, was von anderer Seite an Kommunikationsangeboten da ist. Und auch das wieder technisch zu ersetzen, würde, glaube ich, nicht das ausmachen, was man sich als Mensch eigentlich wünscht. Das sagen uns sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die es zum Thema gibt, eigentlich sehr eindeutig. Was wir möchten im Falle von Pflegebedürftigkeit und Krankheit, ist überwiegend Unterstützung, menschliche Nähe, weiterhin Autonomie, soweit wie es möglich ist, aber dann eben auch menschliche Unterstützungsleistung und nicht der Ersatz durch eine wie auch immer ausdifferenzierte Technik in Form von Robotern.
Spielt es eine Rolle, ob der Roboter einem Menschen immer ähnlicher wird und irgendwann aussieht wie ein Mensch oder ob der Roboter aussieht wie eine Maschine, wie ein Roboter eben?
Also mir persönlich wäre es da, glaube ich, relativ egal, weil für mich wäre es immer ein technisches System. Es mag sein, dass für manche Leute attraktiver erscheint, wenn der Roboter menschliche Züge hat. Andererseits wird es wahrscheinlich auch immer schwieriger, hier dann auch tatsächlich noch zu differenzieren und diesen Anschein des Menschlichen durch die technische Maschine zu erzeugen. Ja, es scheint mir eher noch ein wenig verlogener, wenn man so will, weil man mit diesem menschlichen Anstrich vielleicht etwas transportiert, was natürlich nicht da ist. Es ist eben kein Mensch, er hat keine menschlichen Qualitäten, keine menschlichen Züge, das muss man einfach sagen. Und die künstliche Intelligenz mag viele Bereiche sozusagen technisch nacharbeiten können, aber sie erreicht natürlich nicht das, was menschliche Qualitäten ausmacht. Und das würde ich auch immer durchaus unter einem ethischen Aspekt nochmal betrachten und nicht nur von der Machbarkeitsseite, was ist sozusagen möglich.
Das war jetzt die Überleitung zu den Therapierobotern, denn da gibt es ja den Paro, der aussieht wie ein Tier und wo auch die dementen Menschen, die mit Paro, ich weiß nicht, ob man behandelt werden sagen kann, therapiert werden, tatsächlich glauben, dass es sich dabei um ein Tier handelt. Das heißt, auf dem Bereich ist ja dann die Roboter-Evolution schon so weit, dass man sagt, macht eigentlich für die Menschen jetzt keinen Unterschied mehr, ob das jetzt ein echtes Tier ist oder nicht. Sie halten es ja für ein echtes Tier.
Ja, das ist auch das wahrscheinlich spannendste Feld in der Entwicklung. Zumal die bisherigen Berichte, die es von Paro gibt weltweit, durchaus sehr positiv bisher berichten. Und wir ganz gespannt sind, wie eine wissenschaftliche Begleitforschung mal in Zukunft aussehen wird, die es bisher zumindest noch, wenn man valide Studien nimmt, so nicht gibt. Natürlich ist Paro sozusagen auf der einen Seite einfach eine Weiterentwicklung einer Idee, die es in der dementen Pflege und Versorgung schon länger gibt. Wir setzen Tiere wie selbstverständlich als Therapeuten, als zusätzliche Unterstützer in der Pflegearbeit ein. Und warum nicht dann auch einen Roboter in Tiergestalt, der zumindest den Vorteil hat, er beißt nicht, er kratzt nicht, er verursacht keine Allergien und er ist trotzdem ganz kuschelig. Und da spricht auch erstmal, finde ich, so gar nichts gegen. Von daher bin ich selber ganz gespannt, wie dieses Projekt hier in einem Bremer Pflegeheim in den nächsten Monaten ausgestaltet wird. Wenn Paro in Kombination mit pflegerischer Zuwendung als ein weiteres Angebot verwendet wird, würde ich als Pflegewissenschaftler erstmal sagen, ist man da durchaus auf einem richtigen Wege. Wenn Paro die menschliche Zuwendung ersetzen sollte und man damit vielleicht Personal einspart oder Personalengpässe umgeht, dann wäre es eine falsche Entwicklung.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ja, Paro hat eine ganz besondere Qualität. So haben Sie sich, glaube ich, ausgedrückt. Können Sie das ein bisschen erklären, was Sie damit meinen?
Ja, die Problematik in der Versorgung von Menschen mit vor allem auch fortgeschrittener Demenz ist ja, dass es manchmal schwierig ist, einen Zugang herzustellen, also kommunikativen Wege in irgendeiner Weise diese Menschen zu erreichen. Manchmal gelingt es durch Ansprache, durch Berührung, durch zusätzliche Hilfsmittel. Und da kann man mittlerweile an vieles anknüpfen. Wir arbeiten mit biografisch unterlegten Daten. Das heißt, wir wissen, was hat jemand früher gerne gemacht, gerne gegessen, gerne gehört, gerne getrunken, welche Gegenstände waren ihm besonders wichtig. Und da kann Paro natürlich gut sozusagen ein ergänzendes, ja, unterstützendes System sein. Und da Paro natürlich in dieser kuscheligen Art und Weise daherkommt und auch in der Lage ist zu reagieren, das ist ja das Besondere. Es ist nicht einfach ein Kuscheltier, sonst könnten wir auch in den Laden gehen von Karstadt und einen Steif-Teddy oder eine Robbe kaufen, sondern Paro ist ja ein technisches System, was durchaus auf das Gegenüber reagiert. Paro erkennt verschiedene Stimmen, erkennt die Art und Weise, wie man mit ihm umgeht, merkt sich das auch und kann sozusagen in eine Art Dialog eintreten. Und diese Dialogangebote, die über Paro vermittelt werden, scheinen bei einigen Dementen sehr positive Wirkungen zu erzielen. Und das, bitteschön, kann man natürlich nutzen, weiter unterstützen. Und dazu ist pflegewissenschaftliche Expertise und pflegepraktische Expertise genauso wichtig wie Paro als sozusagen Gegenstand, mit dem es sozusagen initiiert wird.
Also Paro ist für Sie spannend, weil er Emotionen anspricht.
Es ist eine neue Qualität natürlich auch von Roboter- oder Technikeinsatz in der Pflege, weil dieser Bereich, der weit über das rein körperliche hinausgeht, sozusagen in den leiblichen Bereich mit reingeht. Das heißt, hier sprechen wir ein wesentlich weiteres und ja existenzielleres Feld des Menschlichen an. Und wenn man das sozusagen mit Paro entsprechend aufarbeiten, ergründen kann, in einem Bereich, der uns bisher manchmal einfach den Zugang nicht ermöglicht hat, dann kann Paro sozusagen hier eine Unterstützung darstellen. Ich glaube, in der dementen Pflege müssen wir nicht darauf warten, dass wir evidenzbasierte Studien über die verschiedenen Therapieansätze vorliegen haben, weil es unwahrscheinlich schwierig ist, sozusagen den Erfolg dessen, was wir hier tun, an Indikatoren messbar zu machen und zu verobjektivieren, sondern wir haben zum Beispiel das Konzept der Validation, der basalen Stimulation, das sind auch verschiedene therapeutische Zugangsformen im Umgang mit Menschen mit Demenz, die seit Jahren eingesetzt werden, auf viel positive Resonanz stoßen, wo wir aber trotzdem als Wissenschaftler sagen, ja, valide Nachweisstudien gibt es eigentlich nicht. Das hat viele Ursachen, das hat methodische Gründe, aber eben auch, weil es so schwer ist zu sagen, woran messen wir denn den Erfolg? Was ist der Erfolg im Umgang mit Menschen mit Demenz?
Was mich überrascht hat bei Paro, in Japan kann jedermann sich einen Paro kaufen, der einen Paro haben möchte. Und jetzt gewinnt Paro ja langsam auch in Deutschland Freunde, aber hier können ihn nur Pflegeeinrichtungen kaufen, die auch ein bestimmtes Zertifikat dafür erstmal erlangen müssen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist und halten Sie das für sinnvoll?
Also wir haben sicherlich in Deutschland eine andere kulturelle Prägung und der Einsatz von technischen Hilfsmitteln und technischen Geräten im Pflegebereich ist natürlich in Deutschland wesentlich skeptischer betrachtet als in Japan. Also ich glaube, die japanische Kultur ist da anders geprägt und die Japaner sind auch viel offener in diesem Einsatz erstmal. Andererseits denke ich, ist Paro ein Versuchsprojekt, wo man durchaus erstmal gucken sollte, was erreichen wir damit, was kann damit gelingen. Paro ist nicht ganz billig sozusagen und es kostet natürlich auch einiges und ich denke, es ist nicht schlecht zu sagen, in einigen Pilotprojekten zu schauen, was kann man mit Paro machen, wie kann man ihn sinnvoll einsetzen, wie kann man ihn unter vielleicht kontrollierten Rahmenbedingungen erstmal im Einsatz beobachten, sehen, was passiert damit und dann kann man immer noch überlegen, kann man ihn weiter einsetzen, ist er sozusagen eine flächendeckende Möglichkeit der Unterstützungsleistung. Also da bin ich einfach mal gespannt, was die weiteren Projekte ergeben.
Wie ist denn das überhaupt mit dem Geld? Haben Sie da einen Einblick? Also auch wenn ich mir einen Service-Roboter zu Hause hinstellen möchte, irgendwann wird der nicht ganz billig sein. Fährt er sein Geld irgendwie wieder ein?
Ist die Frage, für wen? ja, wenn man sich natürlich anguckt, mit welchem Finanzvolumen hier auch die Industrie bestimmte Projekte, Forschungsprojekte, aber auch Entwicklungen in der Ingenieurswissenschaft pusht, gleichzeitig sieht, wie wenig Geld in originäre Pflege investiert wird oder auch in bestimmte Pflegeforschungsprojekte, dann muss man sich schon fragen, ob hier mit zweierlei Maß gemessen wird und ob es vielleicht einfacher ist, sozusagen technische Lösungen finanziert zu bekommen, als die vielleicht etwas komplexere, menschlichere Variante, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja.
Wahrscheinlich ist ein Roboter, der ein paar tausend Euro kostet, schnell refinanziert, wenn man das gegen einen Platz in einem Pflegeheim gegenrechnet.
Ja, wahrscheinlich ist das ein denkbares Szenario, dass man auf Dauer sozusagen die sehr hohen Pflegekosten durchaus reduzieren, einsparen kann, wenn man technische Möglichkeiten entwickelt, um das sozusagen auszugleichen und zu ersetzen. Und das wäre eine Entwicklung, die ich unter ethischen Gesichtspunkten für eine Gesellschaft wie Deutschland für sehr fragwürdig erachten würde.
Ja, Sie haben Ethik und Moral schon öfter jetzt angesprochen. Und das ist ja gerade so ein Feld, wo es immer unheimlich schwierig ist, eine Grenze zu ziehen. Also wo fängt es für Sie an, ethisch, moralisch bedenklich zu werden, der Einsatz der Technik in der Pflege und was ist okay?
Ja, das ist natürlich ein fließender Bereich und ich glaube auch nicht, dass man eine starre Grenze ziehen kann, sondern ich finde es wichtig, dass man sich ständig hinterfragt, dass hier eine kritische Haltung entwickelt wird. Wenn wir Ethik als das verstehen, wo es um Gerechtigkeit und das gute Leben geht und wir im Bereich Pflege sozusagen vor allem dann Verhältnisse als gerecht und als gut betrachten, wo Menschen Anerkennung spüren. Das heißt Anerkennung als emotional bedürftige Wesen, Anerkennung ihrer Autonomie, Anerkennung, dass sie ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sind. Das sind drei Anerkennungssphären, die hat Axel Honneth, ein Sozialphilosoph aus Frankfurt, mal entwickelt und ich glaube, sie sind sehr brauchbar für die Pflege. Dann wäre das eine gute Folie oder ein Gradmesser dafür zu sagen, wo, in welchen Bereichen findet das hier statt und wo wird es verletzt. Also überall da, wo wir ja, Missachtung dieser Anerkennung vorfinden, wo wir soziale Pathologien, Schieflagen, defizitäre Situationen feststellen, glaube ich, kommt das Ethische ins Spiel. Und das ist natürlich ein ganz, ja, empfindsamer Bereich und auch ein Bereich, in dem wir nicht eindeutig, sag ich mal, wenn es um den Technikeinsatz geht, eine Grenzziehung schaffen können. Das ist auch in Bereichen wie der Intensivmedizin und Pflege nicht möglich. wo es ständig Herausforderungen gibt, die uns ethisch, moralisch sozusagen in Dilemmata-Situationen führen. Aber wichtig ist, sich dieser Dilemmata bewusst zu sein und dass es eine ethisch-moralische Dimension hat. Ich habe in vielen Gesprächen mit Informatikern, Ingenieuren, Technikern einfach festgestellt, diese Dimension wird weitgehend ausgeklammert. Sie ist sozusagen im Prozess gar nicht vorhanden, weil per se gesagt wird, wieso? Die Technik ist doch neutral. So wie häufig auch gesagt wird, die Ökonomie ist doch ganz neutral, ist doch eine wertfreie Zone. Und das sehe ich als Pflege- und Sozialwissenschaftler durchaus etwas anders.
Nämlich?
Dass es natürlich eine durch und durch normativ geprägte Zone gibt. Und ich glaube, es gibt kein auch noch so zweckrational orientiertes System, was sozusagen nicht durchdrungen ist von ethisch-moralischen Grundlagen. Also ich glaube, sowohl die Ökonomie beinhaltet so etwas wie eine implizite Ethik, was die frühen Ökonomen durchaus wussten. Jemand wie Adam Smith war das durchaus bewusst. Und ich glaube auch, dass es in der Technikverwendung, vor allem in der Technologisierung der Gesellschaft sozusagen Bereiche gibt, die uns ethisch sehr berühren. Wenn wir alleine angucken, wie schnell Prozesse beschleunigt werden durch Technik. Das heißt, wie sehr auch sozusagen das menschliche Leben durch technische Einflüsse ja eine Geschwindigkeit erlangt, wo zum Beispiel Beziehungen sich verändern, wo es kaum noch möglich ist, Resonanzen zu ermöglichen. Beziehungen werden zu Instant-Beziehungen. Es wird alles sozusagen auf kurze, kleine Kontakte reduziert, in denen aber echte Nähe, echte Verantwortung, echte Übernahme von Verantwortung für jemanden sozusagen nicht mehr gegeben ist. Und da, glaube ich, erreichen wir ethisch-moralische Dimensionen, die dann auch eine politische Dimension erreichen, was letztendlich auf die Frage hinausläuft, welche Art von Pflege, welche Art von Gesundheitssystem wollen wir und für was sind wir bereit, Gelder zu investieren.
Gehören wir nicht in Deutschland damit zu den kritischsten überhaupt, wenn es um solche Fragen geht?
Ja, wir haben, wenn wir jetzt mal Deutschland zu dem eher alteuropäischen, aufgeklärten Denkernationen zählen, sicherlich ein anderes Verhältnis als die Angloamerikaner, die, glaube ich, eher pragmatisch orientiert erstmal ja, drauf losgehen und hinterher vielleicht fragen, ups, was könnte es hier für Probleme geben, sind wir da sicherlich zurückhaltender. Aber ich glaube, gerade bei diesen Technikentwicklung ist deutlich zu beobachten, dass hier ein sehr großer technikfortschrittsgläubiger Impuls eine Rolle spielt und der überwiegt, glaube ich, vor allem bei den Ingenieurswissenschaftlern sehr stark und bei den Informatikern und EDV-Leuten. Und ich glaube, dass hier eher die Sozialwissenschaftler und die Pflegewissenschaft angehalten ist, sozusagen das Korrektiv darzustellen und hier auch ein Orientierungswissen zur Verfügung zu stellen, was das Ganze nochmal erdet und auch ethisch-moralisch verortet. Aber leider kommt häufig die Ethik immer zu spät. Das heißt, sie ist sozusagen nur noch eine Reparaturethik oder bietet als Alibi-Ethik sozusagen die Begründung für etwas. Das ist mir sozusagen zu spät und auch zu unkritisch. Deswegen gehöre ich sicherlich zu denjenigen, die eher den kritischen Diskurs zu Beginn dieser Entwicklung sehen möchten, unter Einbeziehung vor allem auch der Beteiligten.
Und wenn Sie dann mit Ingenieuren und Informatikern sprechen, Sie haben ja eben gesagt, dass Sie das tun, wie reagieren die? Verstehen die, was Sie sagen?
An vielen Stellen erstmal nicht, weil man, glaube ich, als Ingenieur einfach anders ausgebildet wird. Ethische Überlegungen spielen im Ingenieursstudium nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und wenn zum Beispiel der VDI-Diskurs in der Ethik, also der Verein Deutscher Ingenieure, hat eher ein sehr rezeptorientiertes Verständnis von Ethik. Da geht es eher um Checklisten, die sozusagen abgearbeitet werden, als um eine echte ethische Reflexion im aufklärerischen Sinne. Ich glaube, da ist noch viel Nachholbedarf. Und ich halte auch tatsächlich eine Ethik in der Pflege- und Gesundheitsversorgung für eine Art kritischer Impetus und kritische Theorie, die durchaus angehalten ist, diese Prozesse sozusagen ja in bester aufklärerischer Manier zu begleiten.
Aber das, was die Ingenieure tun und womit sie sich präsentieren, das fällt ja anscheinend auf fruchtbaren Boden und wird auch von vielen gerne angenommen. Wie erklären Sie sich das?
Das ist natürlich immer eine Frage, wie man sozusagen den Boden dafür bereitet und wie man entsprechend sozusagen auch dafür sorgt, dass diese Begehrlichkeiten und Wünsche geweckt werden. Das kennen wir aus vielen Bereichen auch und brauchen wir uns nur die Werbung anzugucken. Da kann man natürlich eine Menge sozusagen machen. Also da würde ein Psychologe sicherlich mehr zu sagen können. Ich glaube, dass es auch ein ganz schwieriges Feld für die Pflege ist, weil die Pflege in Deutschland insgesamt im Gesundheitswesen einen sehr unterrepräsentierten Stand hat. Pflege wird gemeinhin immer noch als Heilhilfsberuf angesehen und nicht als eigenständige Profession. Und deshalb hören wir auch eher die Stimmen von anderen vermeintlichen Experten in diesem Chor, so wie eben Technikwissenschaftler oder auch häufig Mediziner. Und ich glaube, dass hier die Stimme der Pflege auch im Verbund mit der Stimme der Betroffenen durchaus noch mal mehr zu Gehör gebracht werden könnte.
Sie haben auch jetzt öfter angesprochen, Technikeinsatz ist gut und vor allen Dingen dann auch vollkommen okay, wenn dadurch jetzt keine Menschen ersetzt werden und menschliche Kräfte und menschliche Nähe ersetzt werden. Aber wir haben ja den Pflegenotstand. Wir haben ja gar nicht genug Menschen, um all die Alten zu pflegen. So scheint es zumindest. Das heißt, die Technik wäre die Lösung dafür.
Nein, zum einen glaube ich, dass es einfach andere Anreizsysteme geben muss, denn es ist ein spannendes Berufsfeld und wir können den Blick über den Tellerrand wagen und sehen, wie in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern der Pflegeberuf einfach attraktiver gestaltet werden kann. Das heißt, eine Forderung wäre zu sagen, dieses ist ein weites Feld, in dem gut qualifizierte Leute eine große Herausforderung an beruflichen Möglichkeiten haben. Und das andere ist, dass wir einfach auch den Mix mit der Laienpflege einfach forcieren. Das heißt, es muss verschiedene Pflegearrangements geben, in denen professionelle Angehörige, Ehrenamtliche gemeinsam arbeiten. Und hier kann ich mir noch ganz, ganz viel Möglichkeiten und Potenzial vorstellen, ohne dass man auf eine Lösung verfallen muss und sagen muss, das wird jetzt durch die Technik ersetzt.
Also viele Entwicklungen in dem Bereich kommen ja aus Japan und wenn man sich mit den Wissenschaftlern da unterhält, dann kriegt man auch fast immer eine Folie gezeigt oder eine Statistik gezeigt, eine Kurve gezeigt, die prognostiziert, wie sich die Gesellschaft dort entwickelt. Nämlich, dass es sehr viele Alte geben wird in Zukunft und sehr, sehr wenig Junge. Und sie sagen, wir bekommen einfach nicht genug Pflegekräfte für diese ganzen Senioren, die wir da zu pflegen haben. Und in Japan ist es auch so, dass jetzt schon versucht wird, ausländische Pflegekräfte heranzuziehen, was auch nicht richtig funktioniert, sagen zumindest die Ingenieure, die behaupten, man könnte das Problem mit Robotern lösen. Also nochmal die Frage, gibt es denn überhaupt eine andere Lösung?
Ja, nochmal der Tenor, einen Pflegenotstand gibt es, solange ich in diesem Berufsfeld tätig bin. Das sind jetzt auch 30 Jahre etwa. Und wir haben auch schon Lösungen damals überlegt, dass wir ausländische Pflegende ins Feld holen. Wir haben auch schon überlegt, ob es mehr Unterstützungssysteme auch technischer Art gibt. Ich glaube, das sind kurzfristige Lösungen und Lösungen, die nicht den Pflegenotstand in Gänze ersetzen, sondern man muss sich zweierlei klar machen. Zum einen ist eine alternde Gesellschaft per se etwas, was wir ja gewollt haben, alle gewollt haben. Wir möchten alle gerne älter werden, möglichst lange gesund bleiben, das ist klar. Aber dass wir sozusagen am Ende unseres Lebens nicht mehr versorgt werden, ist natürlich ein Szenario, was uns nicht plötzlich überfällt, sondern wir haben im Grunde seit vielen, vielen Jahrzehnten gewusst, wie sich eine Bevölkerungsentwicklung darstellt. Man hat aber im Bereich der Sozialpolitik und Gesundheitspolitik auf diese Problemlagen immer nur unzureichend reagiert, weil es natürlich auch unbequem ist und zwischen den Wahlen natürlich auch gefährlich ist, sozusagen hier tatsächlich mal das Übel sozusagen am Kern anzugehen. Ich glaube, dass man hier mit anderen Modellen weiterkommt. zivilgesellschaftliches Engagement, Akzeptanz, dass Altwerden, Pflegebedürftigkeit ein Teil der normalen gesellschaftlichen Entwicklung ist. Auch Demenz sehe ich nicht in erster Linie als krankhaften Prozess, das ist eine reine Pathologisierung dieses Phänomens, sondern es gibt viele Gesellschaften, in denen Demenz durchaus als, ja, das ist eine Entwicklung, die im hohen Alter auftritt. Man muss sie nicht pathologisieren, sondern es ist Teil dessen, was eine Gesellschaft aushalten muss. Wenn man das von der Seite aus betrachtet, müsste einem auch klar sein, dass es etwas ist, was wir gesamtgesellschaftlich gemeinsam tragen und lösen müssen. Dazu gehört auch die Entwicklung von Technologien, die das Ganze sozusagen unterstützen können, aber vor allem auch mehr zivilgesellschaftliches Engagement und eine bessere professionelle Unterstützung durch Helfer. Und die in genügend großer Zahl zu kriegen, setzt voraus, dass man dieses Feld attraktiv gestaltet. Und das hat man bisher versäumt.
Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich das ändert?
Ich war früher mal ganz optimistisch und habe immer in wenigen Jahren gerechnet. Ich denke jetzt eher in Jahrzehnten und Generationen. Ich glaube, das ist ein langer Entwicklungsprozess. Aber ich glaube, dass es keine anderen Alternativen gibt.
Das heißt, Sie glauben, dass Ihre Generation, meine Generation oder die nächste Generation nicht von Robotern gepflegt wird?
Das glaube ich. Ich glaube, dass die Roboter einen kleinen Teil Unterstützungsarbeit leisten werden und wir diese Roboter wahrscheinlich eher technische Systeme einsetzen, die uns helfen bei der Datenverarbeitung, Datenübermittlung, bei der elektronischen Dokumentation und einige Unterstützungssysteme im Haushalt und im klinischen Setting. Aber ich glaube, dass die Kernaufgaben, die man sich unter Pflege und Unterstützungsleistung vorstellt, auf Dauer nicht von Robotern erbracht werden können und auch, dass das nicht gewollt wird von der Klientel, denke ich.